7, 6, 5, 8.
Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch. Mein Name ist Thomas Kahle. Ich bin Mathematiker aus Magdeburg. Und das hier ist nicht der Cottbuser Postkutschen-Podcast, sondern der Eigenraum. Ein kleiner, feiner Mathe-Podcast, den ich mache, weil ich denke, dass es nicht genug Mathe-Podcast gibt. Ich wollte es immer noch mal sagen, wer ich eigentlich bin, weil sonst fange ich ja hier einfach immer nur an zu quatschen. Und ich begrüße euch zu meiner kleinen Sommerfolge. Ich bin nicht in meinem Podcast-Studio, sondern unterwegs. Und deshalb hört sich vielleicht auch alles etwas anders an. So, die letzte Sommerfolge war Eigenraum 20, hexagonale Spiele, an die ich noch gute Erinnerungen habe. Jetzt bin ich bei 39, was mir sagt, dass ich wohl so 19 Folgen in einer Saison, einer Season gemacht habe. Aber ihr kennt das ja, mein Senderhythmus ist nicht so regelmäßig. Also ich fange mal wieder mit einer Geschichte an. Und die Geschichte, die habe ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt. Und ich dachte, die hätte ich wirklich erlebt oder ich wüsste, dass die wahr war. Aber ich finde wirklich keine Referenzen mehr dafür. Vielleicht habe ich sie mir auch einfach ausgedacht oder geträumt. Aber vielleicht findet auch jemand noch Referenzen dafür und kann mir noch mal einen Link zu einem Video von dieser Geschichte schicken. Und die geht jedenfalls so. Also es gibt so diese amerikanischen Late-Night-Shows, die kennt ihr ja vielleicht, Conan O'Brien und fing mal an mit David Letterman und Tonight Show und was da also alles gibt. Und einer von diesen Hosts da, so ein lustiger Comedian, der hatte aber mal zwei Mathematiker eingeladen und hatte für die Aufgabe, und die waren nicht darauf vorbereitet, dass sie die größte Zahl, die sie kennen, auf ein Post-it schreiben sollen. Also kennt ihr dieses Spiel noch, die größte Zahl zu sagen? Also Kindergarten oder Grundschule gab es das bei uns. Da gab es zwei wichtige Naturkonstanten, die Sternzahl und die Steinzahl. Und dann konnte man die irgendwie kombinieren, also zum Beispiel Sternzahl hoch Steinzahl. Also Sternzahl ist die Anzahl der Sterne und Steinzahl die Anzahl der Steine. Und naja, aber es war dann immer ziemlich schwierig festzustellen, wer gewonnen hat. Und so war es eben auch bei diesem Wettbewerb in dieser Comedy-Show. Und was da wohl passierte, war irgendwie, der Host hatte, glaube ich, 9 hoch 9 hoch 9 hoch 9 hoch 9 hoch 9 immer so diagonal über das ganze Post-it geschrieben. Und einer von den Mathematikern hat geschrieben Graham's Number, also die Graham-Zahl. Und der dritte hat geschrieben Busy Beaver von 5. Und darum geht's heute. Graham's Number gab es auch schon mal im Eigenraum, nämlich in Folge 17 Lieblingszahlen. Ist nämlich auch so eine Lieblingszahl von mir. Soll die größte Zahl sein, die je in einem mathematischen Beweis wirklich genutzt wurde und da vorkam. Und in meinem alten Podcast Piece genau 3 gibt es auch eine Folge über große Zahlen. Und die ist vom Juni 2020 und die ist mittlerweile veraltet. Es gibt nämlich mathematische News und die haben mit der dritten Antwort zu tun. Busy Beaver von 5, also 5 fleißigen Bibern. Und diese News, die haben schon groß die Runde gemacht. Also wenn ihr so relevante YouTube-Kanäle oder Instagram-Accounts verfolgt, habt ihr vielleicht davon schon gehört. Und in dieser schwierigen Zeit, in der wir uns befinden, manchmal denkt man, politisch bricht alles zusammen, das Ende der Zivilisation nahte, da gibt es doch noch gute Nachrichten. Denn Busy Beaver von 5 ist jetzt bekannt. Seit sehr kurzem, seit 2. Juli 2024. Und das Problem bei der Talkshow, die ich eben erwähnt habe, das war, dass sie gar nicht richtig feststellen konnten, wer gewonnen hatte. War nicht klar, welche Zahl denn jetzt eigentlich die größte war. Also diese 9 auf der Diagonale, die sind ganz sicher auf Platz 3. Und Graham's Number ist aber auch ziemlich groß. Und Busy Beaver von 5 ist jetzt bekannt, aber der hatte ja geschrieben, sicherheitshalber, Busy Beaver von 5. Und Busy Beaver von 5 selbst ist auch gar nicht so groß. Also Busy Beaver ist so eine Funktion, ja? Und die kann ich eben aufrufen für 5. Deswegen ist Busy Beaver von 5 eine Zahl. Und dieser wichtige Schritt, den fünften Wert von dieser Busy Beaver-Funktion auszurechnen, der hat schlappe 41 Jahre gedauert. So, also worum geht es hier eigentlich? Oberflächlich ist es erstmal wieder so eine Zahlenfolge, wie wir sie ganz oft haben. In der OEIS, meiner geliebten Online-Enzyklopädie der Zahlenfolgen, ist es Folge 60.843. Und wir kennen von dieser Folge genau 5 Werte mittlerweile. Sie lauten 1, 6, 21, 107, hört sich noch nicht so schlimm an, wächst dann aber schnell, 47.176.870. Und diesen fünften Wert, den kennen wir eben seit dem 2. Juli diesen Jahres, 2024. Und die Veröffentlichung passierte auch nicht in einem wissenschaftlichen Paper, sondern auf einer Webseite, auf der Webseite bbchallenge.org. Das ist so eine Art Citizen Science Webseite, also richtig schick mit Discord und irgendwelche anonymen Leute machen da mit. Und in der Ankündigung schreiben die Autoren dieser fundamentalen Leistung auch, dass sie planen, innerhalb von nur 2 Jahren noch ein Human Readable Paper dazu zu schreiben. Da fragt man sich, was haben sie denn bisher? Bisher haben sie einen formalisierten Beweis in der Programmiersprache COG, also wie Hahn, Und der beweist ihre Aussage, also dass diese Busy Beaver von 5 Zahl genau das ist, diese 47 Millionen, die ich eben gerade erwähnt habe. Und den kann man jetzt überprüfen, also das ist richtig so formalisierte Mathematik, also man kann auf seinem eigenen Laptop das laufen lassen und nach 10 Stunden sagt er dann, ja, stimmt. Und dann, wenn man dem Laptop traut, dann stimmt das auch. Aber fangen wir mal am Anfang an. Was für Beaver überhaupt? Das Ganze hat mal wieder mit Informatik zu tun. Ich liebe ja Informatik. Und mit Berechenbarkeit. Es ist nun mal ein Fakt des Lebens, dass es nicht berechenbare Zahlen gibt und nicht berechenbare Funktionen und so weiter. Und Computer sind eben nicht allmächtig. Und die Informatik fing ja mal an als die Wissenschaft der Berechenbarkeit. Eben die Computerwissenschaft. Und das wichtigste Problem in diesem Bereich ist ja bekanntermaßen das Halteproblem. Das kann man auch mit folgender Analogie ziemlich einfach verstehen. Also wenn man zum Beispiel nach dem Weg fragt irgendwen und die Anweisung bekommt, fahr jetzt einfach mal gerade auf dieser Straße runter hier, dann kommen später so ein paar Stahlbrücken, unter denen fährst du durch und nach der letzten Brücke fährst du an der nächsten Kreuzung links ab. So, und wenn du jetzt ein Computer bist oder wie ein Computer denkst, dann kannst du mit der Anweisung nicht so viel anfangen, weil du eben nicht feststellen kannst, bist du schon an der letzten Brücke oder bist du noch nicht an der letzten Brücke? Oder du musst halt erstmal die ganze Straße bis zum Ende fahren und dann noch mal zurück. Aber was ist, wenn die Straße unendlich lang ist? So wie die natürlichen Zahlen. Also nachdem du alle Brücken gesehen hast, könntest du das entscheiden, aber du weißt nie, ob du alle Brücken gesehen hast. Und das ist in der Essenz das Halteproblem. Formalisiert wird das so. Das Halteproblem ist es, ein Computerprogramm zu schreiben, was als Eingabe ein anderes Computerprogramm bekommt und dann ausrechnet, ob das eingegebene Programm anhält oder eine Endlosschleife macht. Und so ein Testprogramm kann man nicht schreiben. Also man kann nicht eins schreiben, was alle anderen Computerprogramme untersuchen kann. Das gleiche Programm soll alle Programme untersuchen. Das führt im Wesentlichen zu so einer Paradoxie. Also man könnte sich zum Beispiel mal fragen, was passiert, wenn man dann dieses Programm, was alle anderen Computerprogramme untersucht, in sich selbst einsetzt. Und mit solchen Paradoxien hat Alan Turing in den 1930er Jahren untersucht, was die Grenzen der Berechenbarkeit sind. Obwohl es heutzutage eigentlich nicht mehr so ganz klar ist, ob er das Halteproblem damals schon betrachtet hat. Ich verlinke euch da mal ein Paper, was am 30.06. dieses Jahres gepostet wurde von Joel David Hamkins, einem Logiker und Philosophen, der sich damit auseinandergesetzt hat. Did Turing prove the undecidability of the halting problem? Also, das ist jetzt im Prinzip noch Gegenstand der informatikgeschichtlichen Forschung. Also die Formalisierung von Computerprogrammen ist ja bekanntermaßen die Turing-Maschine. Also so allgemeine Computerprogramme zu untersuchen ist zu kompliziert, weil ja Computer kompliziert sind. Also macht man so einen idealisierten Computer, der im Wesentlichen alles kann, was unser moderner Computer auch kann und viel einfacher zu untersuchen ist. Und dieser idealisierte Computer, der besteht aus einem Speicher, wie jeder Computer auch einen Speicher hat. Der Speicher ist einfach so ein unendlich langes Band, vielleicht in beide Richtungen, auf das man Nullen und Einsen schreiben kann. Also der hat genauso Bits als Speicher, aber eben unendlich viel und es ist in so einem linear, in so einem Band organisiert. Es gibt ja erste Position, zweite Position, dritte Position, sagen wir, für jede natürliche oder ganze Zahl eine Position. Und außerdem hat diese Turing-Maschine einen Kopf, der befindet sich an einer Position dieses Bandes und entscheidet jetzt mittels sogenannter Zustandsübergänge, was er macht. Und zwar geht es immer so, der Kopf, der ist in einem Zustand und von diesen Zuständen gibt es nur endlich viele. Und dann liest er, was da gerade auf dem Band steht, wo er ist. Und abhängig von diesen zwei Sachen, in welchem Zustand bin ich und was habe ich gerade gelesen, schreibt der Kopf etwas aufs Band und geht dann nach links oder rechts und wechselt potenziell in einen anderen Zustand. Und dann ist er woanders und kann da weitermachen. Und dann läuft das Ganze und dann gibt es irgendwie einen speziellen Zustand, der heißt Halt. Das ist dann das Ende des Programms. Also wenn zum Beispiel signalisiert werden soll, dass irgendeine Berechnung jetzt erfolgreich durchgeführt wurde. Und bei der Untersuchung der Komplexität von Algorithmen und auch der Berechenbarkeit hat es sich jetzt als günstig herausgestellt, und das war deutlich nach Turing, die Anzahl dieser internen Zustände zu begrenzen. Also die Turing-Maschinen zu unterteilen in Familien, je nachdem, wie viele von diesen internen Zuständen man haben kann. Das ist ein bisschen so wie bei dieser Sportart Code Golf, bei der man versucht, mit möglichst wenig Anschlägen, also mit möglichst wenig Programmcode, ein gegebenes Problem zu lösen. Also es ist so eine Art Turing-Code-Golf, zu sagen, man will ein Problem lösen, aber mit einer Turing-Maschine, die nur eine begrenzte Anzahl von internen Zuständen hat. So, und so eine Programmierung so einer Turing-Maschine, genau wie bei einem echten Python-Programm oder so, die kann jetzt eine Endlosschleife enthalten. Zum Beispiel könnte die Turing-Maschine einfach immer nur geh links, geh rechts mit deinem Kopf, geh links, geh rechts, schreibe nichts auf das Band oder schreibe genau das auf das Band, was du da gelesen hast. Und dann hat man einfach eine Endlosschleife, weil es nie in diesen Zustand Halt wechselt. Oder die kann eine Berechnung ausführen und dann in den Haltzustand wechseln. Und dann steht zum Beispiel das Ergebnis der Berechnung in irgendeiner binären Codierung auf dem Band. So, und die Programmierung besteht jetzt darin, also ein Programm für eine Turing-Maschine zu schreiben, diese Übergänge zu definieren. Was passiert in welchem Zustand, wenn was gelesen wird? Und hier wird es gleich wichtig, Turing-Code-Golf zu spielen, also mit möglichst wenigen Zuständen auszukommen. Also egal, ob es nun Turing war oder jemand anders, der das Halteproblem analysiert hat, die Turing-Maschine ist für die Entwicklung der Informatik ein super Durchbruch, denn so ein einfaches Modell kann man total gut untersuchen. Und trotzdem ist es im Prinzip äquivalent zu einem MacBook, bei dem eigentlich nur Apple weiß, was genau da drin passiert. Aber die Turing-Maschine ist sozusagen Open Hardware und jeder kann sie studieren. So, jetzt kommen wir zum Biber. Wenn so eine Turing-Maschine mit einer beschränkten Anzahl von Zuständen ausgestattet ist, dann ist die Programmierung eventuell nicht sehr flexibel. Dann kann man damit eventuell nicht sehr viel machen. Denn die Zustände bestimmen ja, was in jedem Schritt passiert. Und sagen wir mal, wir haben nur einen Zustand. Damit die Maschine dann überhaupt anhält, muss dieser Zustand Halt sein. Also was kann die Maschine machen? Aus dem Startzustand entweder eine 1 schreiben oder nicht und dann anhalten im nächsten Zustand. Und so kann man sich halt fragen, und das machte 1961 Tibor Rado, ein ungarischer Mathematiker, der Mathematik übrigens im Gefangenenlager des Ersten Weltkriegs in Sibirien gelernt hat, möglichst komplizierte Programmierprobleme auszudrücken mit möglichst einfachen Turing-Maschinenprogrammen. Also echtes Code-Golf wäre jetzt, ihr habt nur 44 Zeichen Python-Code zur Verfügung, ihr wollt die ersten 100 Catalan-Zahlen ausgeben. Und Turing-Maschinen-Code-Golf ist, ihr habt nur eine fixierte Anzahl, sagen wir 5 Zustände, und wollt irgendwas lösen. Zum Beispiel möglichst viele Zahlen auszugeben. Und noch anhalten. Also, was ist jetzt das einfachste Maß für ein kompliziertes Problem? Da entschied sich Rado dafür, was ist die maximale Anzahl Einsen, die ihr aufs Band schreiben könnt. Also ihr habt eine Maschine, dürft die programmieren, aber ihr dürft nur n von diesen internen Zuständen benutzen. Und was ist die maximale Anzahl an Einsen, die ihr damit aufs Band schreiben könnt? Und noch anhalten. Und das nannte er die Busy Beaver Funktion und den Busy Beaver Wettbewerb. Die Leute sollten ihre beste Turing-Maschine mit 3 Zuständen einschicken und nachweisen, wie viele Einsen so eine Turing-Maschine aufs Band schreiben kann. Und der Rekord war übrigens 6. Und das ist das International Busy Beaver Game. Und der Rekord war 6. Aber niemand konnte zeigen, dass es auch das Maximum war. Deswegen machte er ein Spiel daraus. Also es waren Programme, Maschinen bekannt, die 6 Einsen ausgeben konnten, aber keine, die mehr ausgeben konnten. Und ein paar Jahre später gelang es aber zu zeigen, dass 6 auch tatsächlich das Maximum ist. Dazu reduziert man erst mit der Anzahl der Symmetrien die Maschinen, die man überhaupt betrachten muss. Es gibt übrigens 16.777.216 Turing-Maschinen mit 3 internen Zuständen. Und mit Symmetrie kann man die auf 82.944 reduzieren. Und die muss man dann aber alle prüfen. Und einem Doktoranden von Rado namens Lin gelang es, 82.904, also alle bis auf 40, mit einem speziellen Computerprogramm zu entscheiden. Also ein spezielles Computerprogramm, was als Eingabe ein anderes Computerprogramm bekommt und entscheidet, ob das Programm anhält oder nicht. Das ist nämlich der entscheidende Punkt hier. Und das ist aber möglich, weil hier ja nicht alle Programme untersucht werden sollen wie beim Halteproblem, sondern nur diese speziellen 3 Zustands-Turing-Maschinen. Und 40 blieben trotzdem über, die er dann alle per Hand nachprüfte. Das ist so ein Fall, wo, naja, ich vielleicht verzweifelt wäre. 40 Fälle, da denkt man sich, da muss ich noch ein bisschen mehr nachdenken. Aber es gibt auch Leute, die sagen, ach, 40 Fälle, kein Problem. Schauen wir uns die mal alle per Hand an. Also galt die maximale Anzahl von Einsen, die so eine 3-Zustands-Turing-Maschine aufs Band schreiben kann, ist 6. In diesem ersten Paper, in dem er den Wettbewerb vorschlägt, zeigt er auch, dass die Zahl dieser Einsen, die maximal geschrieben werden können, in Abhängigkeit von der Anzahl der Zustände immer endlich sein muss. Also auch nicht schwer, denn es gibt nur endlich viele Turing-Maschinen mit diesen vorgegebenen Anzahl Zuständen, mit N-Zuständen. Also sind darunter nur endlich viele, die anhalten und jede von denen schreibt irgendeine Anzahl von Einsen aufs Band und das Maximum über diese endliche Menge ist eben diese Funktion. An dieser Stelle muss man jetzt noch mal etwas genauer sein. Die Folge 16217 47.176.870, die jetzt in OES steht, die enthält zwar eine 6, aber wenn ihr gerade aufgepasst habt, nicht an der dritten Stelle, sondern an der zweiten. Und das liegt daran, dass man heutzutage nicht mehr so sehr die Anzahl der Einsen betrachtet, sondern einfach zählt, wie lange die Maschine läuft. Also wie lange kann so eine Turing-Maschine laufen, wie viele Schritte macht sie, wenn sie nur n interne Zustände hat und noch anhalten soll. Ja, natürlich kann ich auch Programme schreiben, die Endlosschleifen haben, ganz einfach. Aber wenn sie noch anhalten soll, dann ist die maximale Anzahl Schritte begrenzt. Und das ist die Zahl, die jetzt gefunden wurde für 5 interne Zustände. Und das nennen wir das, was ich jetzt Busy Beaver von 5 nenne. Die Anzahl der Einsen, die maximal geschrieben werden können mit 5 Zuständen, ist, wenn ich das jetzt richtig sehe, noch nicht bekannt, beträgt aber mindestens 4098. Okay. Ihr könnt es ja auch mal für Python, Haskell, Brainfuck oder was auch immer eure Lieblingsprogrammiersprache ist, überlegen. Wie schafft ihr es, ein Programm zu schreiben, das keine Endlosschleife enthält, nur 44 Zeichen lang ist, aber möglichst lange läuft oder möglichst viel Zeug ausgibt? Und vor allem, wie beweist ihr, dass euer Programm optimal ist? Also ihr könnt es natürlich so als Wettbewerb spielen. Okay, ihr habt 44 Zeichen zur Verfügung in Haskell und wie schreibt ihr ein Programm, das möglichst lange läuft damit? Aber könnt ihr auch beweisen, dass euer Programm das Optimum ist? Oder wie kann man das Optimum finden? Und das ist eben für Python sicher nicht einfach, dass eben eine komplizierte Programmiersprache ist. Und deswegen untersuchen wir eben diese Turing-Maschinen. Denn die sind einfach. Und irgendwas muss man ja machen. Die Suche nach Busy Beaver von 4 und dann später 5 war schon immer ein Wettbewerb. Also dieses ganze Thema hat immer seinen Wettbewerbscharakter behalten. Bei so einer Informatik-Theorie-Konferenz der Gesellschaft für Informatik, der Fachgesellschaft für Informatik in Deutschland, 1983 in Dortmund gab es auch mal so ein Zusammentreffen aller Spieler und Spielerinnen. Ich verlinke euch mal den Bericht von dieser GI-Konferenz. Also klickt mal auf diesen Link GI-Konferenz, der ist wirklich Recommended Reading. Also wenn man da mehr verstehen will, da stehen zum Beispiel die 3 Gründe für diesen Busy Beaver-Wettbewerb drin. Und die lauten, man will das Problem weiter untersuchen, man will weitere interessante Beispiele in der Komplexitätstheorie erhalten und, das kann ich jetzt nicht übersetzen, encourage the desire to play, also Förderung des Spieltriebs. Förderung des Spieltriebs ist auch ein Grund, warum es das Busy Beaver-Spiel gibt. Und es gibt dann auch ein Kapitel, in dem verschiedene Arten von Maschinen charakterisiert werden. Da zitiere ich auch mal auf Englisch. In the second family are the non-productive beavers. 3 species can be distinguished. The civil servant beaver, who cares most for his progress, but does not produce anything. The scientific beaver, who does not produce anything either, but with more effort and less effect on his position. And finally, the beaver freak, who tries to survive as long as possible without producing anything. Moving on the tape, and changing his state. Also, da wird so ein bisschen Typologie oder Zoologie von solchen Turing-Maschinen gemacht. Und eine ist halt sozusagen Beamter. Und der Beamte schert sich am meisten um seinen eigenen Fortschritt, produziert aber überhaupt keine Einsen. Also, da wird unterschieden, wie viele Einsen die Biber schreiben, die lange laufen. Ja? Und der Geist dieses Dokuments, der lebt bis heute weiter. Und zwar in dieser Webseite, die ich am Anfang schon erwähnt habe, bbchallenge.org, busybeaverchallenge.org. Und diese Webseite startet aber erst 2022 und ist jetzt schon am Ziel. Also das Ziel war, Busy Beaver von 5 zu bestimmen. Das war eben offen bis zum 2. Juli. Und Busy Beaver von 4 wurde vor 41 Jahren gefunden. Und ein Teil dieses Erfolgs ist, glaube ich, auch einfach die Coolness dieses Projekts und des Gründers Tristan Sterin. Das ist die gleiche Coolness wie von Jakub Trevnik aus Eigenraum Folge 7, der diese selbstplottende Formel verbessert hat zu einer selbstrendernden Formel. Und das sind so Leute, wenn man sich anschaut, was die machen, sieht man einfach, ja, so sollte das gemacht werden. Und wenn man Leute sieht, die etwas verfolgen, so wie es gemacht werden sollte, damit es richtig ist, dann machen auch Leute mit. Dann füllt sich der Discord und es wird ein großer Erfolg. Und deswegen ist vielleicht das so schnell gegangen. Und er popularisierte auch die sogenannten State Diagrams. Also wer zelluläre Automaten mag, der kann sich auch von diesen Busy Beavern die State Diagrams anschauen. Das ist einfach nur so ein Diagramm, wo in jeder Zeile ein Zustand des Bands geschrieben ist. Und er soll ja möglichst viele Einsen schreiben oder möglichst lange laufen. Und dann malt man die so untereinander und sieht man auch interessante Muster, die da entstehen, wie bei diesen populären Diagrammen von zellulären Automaten. So, und am 2. Juli haben sie jetzt sich siegreich erklärt, im Kampf um den fleißigsten Biber. Die Beweismethode ist immer noch die gleiche wie bei Busy Beaver von 3. Also die fleißigsten Biber oder der fleißigste Biber, die Turing-Maschine, die am meisten Einsen schreibt, die am längsten läuft, war schon bekannt. Also der Rekord, der bekannt war, ist der tatsächliche Maximalwert. Aber es mussten eben noch viele andere Turing-Maschinen ausgeschlossen werden. Also Maschinen, die länger laufen, die aber nicht angehalten haben. Und für die muss man jetzt beweisen, dass sie niemals anhalten werden. Und das ist das Brückenproblem. Ja? Also das ist jetzt das Problem. Ich habe jetzt eine Turing-Maschine, die läuft länger als diese 47 Millionen und die hält einfach nicht an. Und jetzt muss ich irgendwie einen Beweis finden, dass diese Turing-Maschine niemals anhält. Dass da immer noch Brücken kommen und ich nie links abbiegen kann. Und dazu wurden eben solche Decider geschrieben, andere Computerprogramme, die die einzelnen Biber untersuchen. Und jetzt kommt der Citizen Science Aspekt ins Spiel, dass das eben dezentral von einer Community übernommen wurde. Und da sind eben auch anonyme Contributions dabei. Ja? Also die Leute formalisieren mit Hilfe von gewissen Techniken in diesem Beweisprogramm COG die Programme, die entscheiden oder zeigen, dass diese langlaufenden Turing-Maschinen nicht mehr anhalten werden. Und das ist eben Einzelarbeit. Das Halteproblem hat allgemein keine Lösung, aber man kann eben nach diesen speziellen Programmen suchen, die spezielle Programme untersuchen. Und ja, so konnte man dann nach und nach zeigen, dass all diese anderen Turing-Maschinen niemals anhalten werden und damit der Rekord, der bekannt war von, jetzt habe ich schon wieder vergessen, 47 Millionen irgendwas, tatsächlich die längste Laufzeit ist für eine Turing-Maschine mit 5 internen Zuständen. So, was bleibt noch? Busy Beaver von 6? Das scheint sehr weit entfernt zu sein. Aber bevor ich noch was dazu sage, können wir uns den Rekordhalter von Busy Beaver von 5 nochmal anschauen. Ein Rekordhalter ist die sogenannte Markson-Buntrock Turing Machine. Also, wie schreibt man so eine Turing Maschine überhaupt? Also, es ist eigentlich nur eine kleine 5x2 Matrix, die sagt, was in jedem der 5 Zustände, also sagen wir mal die 5 Zeilen, passieren soll, wenn eine 0 Grad gelesen wird und passieren soll, wenn eine 1 Grad gelesen wird. Und jeder Eintrag von der Matrix sagt dann, was soll aufs Band geschrieben werden, soll der Kopf sich nach rechts oder links bewegen und in welchen Zustand soll danach gewechselt werden. Ja, und das ist dann so eine kleine Tabelle, da stehen dann immer so Codes drin, 1 RB. Und das heißt, schreibe eine 1, gehe nach rechts und wechsle in Zustand B. Und wenn man im Zustand E ist und eine 0 liest, dann hält das Programm eben an. Aber was macht die Maschine? Wie findet man sie? Kann man irgendwie verstehen, warum die so fleißig ist? Und in der Tat berechnet die eine ganz komische rekursive Funktion. Also die nimmt eine Eingabe, eine Zahl, die auf dem Band kodiert ist, und berechnet 5-mal die Zahl plus 18 durch 3, wenn die Zahl durch 3 teilbar ist. 5-mal die Zahl plus 22 durch 3, wenn die Zahl Rest 1 modulo 3 liefert, und hält an, wenn die Zahl Rest 2 modulo 3 liefert. Und jetzt berechnet die Folge, die mit 0 anfängt von dieser Zahl. Und die geht so 0, 6, 16, 34, Punkt, 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 Punkt. Und dann so ungefähr, ich zähle mal durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ungefähr 12 Zahlen. Dann kommt sie zu 12.284 und hält dann an. Aber eben dauert es bei dieser Turing-Maschine ziemlich lange, weil jede Berechnung mittels dieser ganz simplen Programmierung mit Händen auf dem Rücken implementiert werden muss, ja, wo die 5 Zustände benutzt werden. Also sie kann ja nicht einfach, es ist nicht ein Schritt, so einen Rest auszuwerten. Deswegen sind es eben 47 Millionen Schritte. Und das erinnert doch irgendwie an diese Kollatz-Vermutung, oder? Die nennt man doch auch die 3n plus 1 Vermutung. Das ist so ein kleiner Algorithmus. Da geht immer eine Zahl rein, auf die dann iterativ immer eine ganz einfache Vorschrift angewendet wird. Nämlich, wenn die Zahl durch 2 teilbar ist, dann macht man das auch. Und wenn die Zahl nicht durch 2 teilbar ist, dann nimmt man 3-mal die Zahl plus 1. Und damit bildet man so Folgen. Und empirisch ist es so, dass egal wo man anfängt, diese Folgen immer bei 1 enden. Also jede Zahl, die man da reinsteckt, wenn man diesen kleinen Algorithmus ausführt, wenn die Zahl gerade ist, durch 2 teilen, wenn die Zahl ungerade ist, 3-mal die Zahl plus 1 nehmen, endet irgendwann bei 1. Und niemand kann das beweisen. Und diese Busy Beaver, die sind so ähnlich. Die berechnen den Rest modulo 3 und bilden dann eine komische Vorschrift. Okay. Und wenn man diese Idee weiterverfolgt, dann kommt man auf die Idee, mit Busy Beaver Mathematik zu untersuchen. Das ist eigentlich schon eine ziemlich ältere Idee, die gibt es schon seit den 1990er Jahren. Beispielsweise wurde mal gezeigt, dass es eine 27-Zustand-Turing-Maschine gibt, die genau dann anhält, wenn die Goldbach-Vermutung falsch ist. Das ist so eine zahlentheoretische Vermutung, die sagt, dass jede gerade Zahl, die größer ist als 2, sich als Summe von 2 Primzahlen schreiben lässt. Widersteht allen Beweisvermutungen und auch der Suche nach einem Gegenbeispiel. Aber es gibt eben diese 27-Zustands-Turing-Maschine, die genau dann anhält, wenn es ein Gegenbeispiel gibt. Und es gibt auch eine 744-Zustands-Turing-Maschine, die genau dann anhält, wenn die Riemann-Hypothese falsch ist. Und es gibt auch eine 748-Zustandsmaschine, die genau dann anhält, wenn die Zermelo-Fränkel-Choice-Mengenlehre widersprüchlich ist. Also die Mathematik widersprüchlich ist. Ich verlinke euch mal einen Turing-Maschinen-Simulator, wo die implementiert ist. Der läuft direkt im Browser. Also ich habe da so einen Tab offen und bisher läuft sie noch. Hat kein Gegenbeispiel zum Zermelo-Fränkel-Mengenlehre gefunden. Das heißt aber, diese Dinge kann man überprüfen. Nehmen wir mal die Goldbach-Vermutung. Wenn man jetzt Busy Beaver von 27 kennen würde, dann weiß man, wie lange man diese Goldbach-Maschine laufen lassen muss. Und wenn sie länger läuft, dann wird sie nie mehr anhalten, weil keine Maschine, die anhält und 27 Zustände hat, so lange laufen kann. Wenn sie länger läuft, wird sie nicht mehr anhalten. Das heißt, die Goldbach-Vermutung stimmt. Leider ist aber Busy Beaver von 27 ziemlich groß und Busy Beaver von 744 noch größer und Busy Beaver von 748 noch größer und unbekannt. Und außerdem ist seit Gödel klar, dass man in der Zermelo-Fränkel-Mengenlehre nicht zeigen kann, dass die Zermelo-Fränkel-Mengenlehre widerspruchsfrei ist. Daraus folgt dann auch, dass Busy Beaver von 748 auf jeden Fall eine nicht berechenbare Zahl ist. Also eine Turing-Maschine kann nicht entscheiden, wie lange man da laufen muss, kann nicht berechnen, wie lange man laufen muss, um das Gegenbeispiel zu finden. Aber jedenfalls für die Quizshow vom Anfang wissen wir jetzt wenigstens, dass Busy Beaver von Busy Beaver von 5 ist Busy Beaver von 47.176.870. Aber irgendwie denkt man da doch, dass Busy Beaver von 6 oder 7 vielleicht die nächsten Ziele für die BB-Challenge sein sollten. Pavel Kropitz entdeckte übrigens vor einigen Jahren, dass Busy Beaver von 6 mindestens 10 hoch, 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 15 Mal wiederholt ist. Also so ein Potenzturm mit 10, der Höhe 15 hat. Also schon mal eine ziemlich große Zahl. Offensichtlich hat Kropitz diese 6-Zustands-Turing-Maschine, die er dafür, also für diese untere Schranke konstruiert hat, nicht tatsächlich für diese Anzahl von Schritten ausgeführt, weil diese Potenztürme, die wachsen wirklich extrem schnell, wie ihr vielleicht aus der Folge Große Zahlen oder eurem Studium der Graham-Zahl euch erinnert. Stattdessen hat er verstanden, was die Maschine tat und es stellte sich raus, dass sie so einen iterativen Prozess anwendet, wie oben mit der Funktion, die der Busy Beaver von 5-Algorithmus berechnet. Also State of the Art bei der Untersuchung von solchen fleißigen Beavern ist es, solche iterativen Funktionen ähnlich der Kollatz-Vermutung zu untersuchen. Und deswegen ist auch, weil die Kollatz-Vermutung so einen, ja, diesen Anschein hat, als ob sie irgendwie ganz neue Mathematik benötigt, strahlt es auch ein bisschen auf diese Busy-Beaver-Funktion aus und es fasziniert einfach viel Mathematikerinnen und Mathematiker. Ja, und es kommt es uns natürlich völlig unrealistisch vor, Busy Beaver von 6 zu bestimmen. Aber wer weiß, was wir noch für Mathematik entdecken und erfinden, ob wir irgendwann die Kollatz-Vermutung verstehen und dann auch Busy Beaver von 6 oder 7 oder so zumindest verstehen. Busy Beaver von 5 kam uns auch völlig hoffnungslos vor 40 Jahren. So, also warum machen wir das? Ich entlasse euch jetzt mal mit einer Antwort auf das Warum, die Scott Aronson gegeben hat. Einer der Leute, die aktiv sind in diesem Bereich. Er sagte, der Kosmos ist so unermesslich und mit solchen Dingen wie Busy Beaver von 5 zu berechnen, können wir unseren Fortschritt messen. Busy Beaver gibt irgendwie eine Messlatte, wie weit wir sind in unserem Verständnis, weil einfach nur eine weitere Zahl zu berechnen, das ist kein Prozess, der in festgelegten Schrittlängen vor sich geht, denn für jede weitere Zahl ist eine unglaubliche Menge von neuer Kreativität und neuer Mathematik nötig. Also tun wir es, um zu sehen, dass wir noch nicht stehen geblieben sind. Und wahrscheinlich gibt es für Busy Beaver 5 keinen Nobelpreis und keine Fields-Medaille. Denn es ist eben ein Community-Projekt. Und manche der Teilnehmenden sind anonym. Man kann bei denen vielleicht nicht mal feststellen, ob sie die Altersgrenze für die Fields-Medaille erfüllen. Also, es bleibt jetzt wahrscheinlich erstmal nicht spannend. Ich würde jetzt gerade gerne sagen, es bleibt spannend. Aber bevor bei Busy Beaver von 6 wirklich was passiert, könnten einige von uns schon das Zeitliche gesegnet haben. Aber es gibt ja noch viel andere interessante Mathematik, mit der man sich beschäftigen kann. So, das war's mit meiner kleinen bieberigen, tierischen Sommerfolge hier. Ich danke euch fürs Zuhören, wenn es euch gefallen hat, wie immer, empfehlt den Podcast weiter, folgt, liked und sternt auf allen sozialen Netzwerken, in der Podcast-App eurer Wahl, auf YouTube, wo auch immer ihr die Glocke abonnieren könnt. Ich bin @eigenraum@podcasts.social beziehungsweise @eigenpod auf Instagram und Threads. Und meine Lieblingsplattform ist und bleibt Mastodon. Also folgt mir da und bekommt immer die neuesten lustigen kleinen Ideen. Macht's gut und bis bald.